SWR Aktuell Wirtschaft mit Katharina Fortenbacher-Jahn.
Höhere Zinsen bescheren Banken kräftige Gewinne. Die Bayern LB hat ihr Vorsteuerergebnis im ersten Halbjahr mehr als verdreifacht und die Jahresprognose kräftig hochgesetzt. Und die LBBW als Landesbank in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz rechnet ebenfalls mit deutlich mehr Jahresgewinn. Ergebnis im ersten Halbjahr ein langjähriger Rekord. Für uns Kunden ist das Bild so ein bisschen gemischt. Auf der einen Seite melden Verbraucherportale immer höhere Zinsen auf Tagesgeld. Auf der anderen Seite zahlen aber viele Banken weiterhin Nullzinsen. Gerade Sparkassen und Volks- und Raiffeisenbanken stehen da immer wieder in der Kritik zuletzt. Hans-Peter Burghof ist Bankenexperte an der Uni Hohenheim. Herr Burghof, da hat man ja als Sparer so ein bisschen den Impuls, gerade die sollten doch eigentlich an uns mal was weitergeben. Wie sehen Sie das?
Naja, es ist Aufgabe des Kunden als Marktteilnehmer, die Bank dazu zu zwingen, den richtigen Zins zu zahlen. Da muss man seine Marktmacht einsetzen, da muss man mit der Bank drüber reden. Und dann ist es auch heute möglich, die Zinsen nach oben zu drücken, sei es, dass man im Produkt wechselt, dass man halt ein Tagesgeld macht oder eine Terminzinsvereinbarung macht, sei es, dass die Bank halt generell die Zinsen nach oben drückt, wenn genügend Kunden eben auf der Matte stehen, das wollen. Übrigens war es umgekehrt auch so, dass viele Banken in der Niedrigzinsphase auch die Zinsen gar nicht so weit gesenkt haben, wie sie hätten senken müssen. Jetzt sind sie natürlich entsprechend zögerlicher darin, die Zinsen wieder hochzusetzen.
Aber es ist kein Gefühlseindruck, dass es schon ein bisschen länger geht als sonst.
Ja klar, die Banken sind nicht sehr willig, die Zinsen nach oben zu setzen. Sie haben halt ein Problem. Sie haben sehr viele Kredite vergeben, einige davon mit festen Zinsen auf sehr lange Laufzeit. Andererseits sind die Spareinlagen vor allem sehr kurzfristig. Das heißt, da können die Zinsen relativ schnell steigen. Und wenn die sehr schnell steigen, dann hat natürlich eine Bank Probleme. Es gibt noch eine andere Seite. Banken halten Wertpapiere. Die sind halt bei dem niedrigen Zinsniveau ausgegeben worden. Jetzt gibt es höhere Zinsen, dann sind die alten Wertpapiere weniger wert. Also die Banken haben durchaus Probleme, können das aber sehr locker bisher abfedern, dadurch, dass sie eben die Zinsen nicht so schnell hochschrauben und dass sie im Kreditgeschäft halt auch die Zinsen deutlich erhöhen.
Die hohen Gewinne, die viele Banken gerade ja melden, führen immer wieder zu der Frage, wenn sie eben höhere Zinsen nicht selbst an die Verbraucher weitergeben, ob es dann der Staat holen muss. Stichwort Übergewinnsteuer. Die italienische Regierung hat ja sowas gerade vor ein paar Tagen angekündigt. Was halten Sie davon?
Ganz wenig. Das heißt, dann sehen die Sparer erst recht nicht das Geld, sondern der Staat hat immer mehr Geld. Und der Anteil des Staates an der Wirtschaft in Deutschland ist schon zu groß. Also wir müssen schon überlegen, was der Staat machen sollte und was nicht. Ich glaube, da muss man ein bisschen Geduld haben. Wir hatten jetzt einige Jahre, wo die Banken leider keine Gewinne gemacht haben. Einige Banken sogar sehr, sehr hohe Verluste gemacht haben. Die haben uns große Sorgen bereitet. Wenn wir jetzt bei höheren Zinsen so ein bisschen was wie eine Normalisierung bekommen, dann ist das gar nicht schlecht. Übrigens, das sind ganz normale Zinsen auf die lange Sicht, die wir im Moment haben. Das ist also nicht besonders hoch.
Gleichzeitig kommt ja jetzt auch von der KfW, da berichtet das Handelsblatt aktuell, schon so eine kleine dunkle Wolke, würde ich mal sagen. Bei der Kreditvergabe, da ist jetzt aktuell offenbar so, dass die Banken einerseits bei der Vergabe vorsichtig sind, aber auch die Nachfrage seitens der Unternehmen nach neuen Krediten sich nur verhalten entwickelt. Muss uns
ganz
das
richtig.
Sorgen
ja,
machen?
Das muss uns Sorgen machen, die Situation auf der Nachfrageseite, und zwar in doppelter Hinsicht. Einerseits werden die Banken natürlich vorsichtiger, wenn höhere Zinsen zu zahlen sind, muss das Modell oder das Konzept, das man finanziert, halt auch besser sein, das muss ertragreicher sein. Vorher hatten wir eine Situation, da waren die Zinsen fast bei null, ganz niedrig. Dann wurde also so ziemlich alles finanziert, was irgendwie Ertrag brachte. Das kann man jetzt nicht mehr machen, sowas kann man nicht mehr finanzieren. Deswegen müssen sich die Banken zurückhalten. Andererseits kalkulieren natürlich auch die Kunden. Und es gibt einen Bereich, wo das sich ganz massiv im Moment zeigt, nämlich im Wohnungsbau. Da ist also der Markt ganz massiv eingebrochen, weil Bauen halt sehr viel teurer geworden ist und dann eben auch noch die Zinsen nach oben gegangen sind. Für die Banken ganz großes Problem, weil gerade für die normale Bank ist das Immobilienfinanzierungsgeschäft halt extrem wichtig.
Wie gucken Sie in die Zukunft der Banken, aber auch dann der Sparerinnen und Sparer? Sind Sie optimistisch oder besorgt?
Ich bin eigentlich optimistisch, dass wir wieder auf ein vernünftiges Zinsniveau kommen. Das ging jetzt ein bisschen schnell. Das hat einen Augenblick lang auch für Instabilität im Bankensektor gesorgt. Wir erinnern uns, das ist früher uns passiert. Wir haben das aber eindämmen können. Und wenn jetzt wieder Geld auch wirklich Geld kostet, also Zins kostet, dann ist das eigentlich gut, weil dann jedem klar ist, wenn ich eine Idee habe, wenn ich investiere, muss ich auch wirklich damit etwas erwirtschaften. Das ist eine gesunde Situation, da sollten wir eigentlich hin. Was mir halt Sorgen macht, ist, ob es da parallel auch gelingt, die Inflation hinreichend schnell einzudämmen, weil im Moment haben wir immer noch eine Situation, die Zinsen sind zwar nach oben gegangen, aber die Inflationsrate liegt deutlich drüber. Das heißt, der Realzins ist immer noch negativ. Menschen, die sparen, werden dafür nicht etwa belohnt, sondern bestraft. Also eigentlich sind höhere Zinsen was Positives. Es wird wirklich zu etwas Positivem in dem Augenblick, wo die Inflation auch wieder runterkommt.
Hans-Peter Burkhof, Bankenexperte von der Uni Hohenheim. Höhere Einnahmen wünschen sich auch viele Apotheken und haben das mit einer Protestaktion vor einigen Wochen eingefordert. Wie steht es aktuell um unsere Apothekenlandschaft? Wie Melanie Böff aus unserem Börsenstudio berichtet, sinkt einerseits die Zahl der Apotheken immer schneller.
Gleichzeitig werden Online-Apotheken immer stärker, wenn auch nur in bestimmten Märkten, sagt Jörg Funder, der an der Hochschule Worms zur digitalen Transformation im Handel lehrt.
Das sind einmal verschreibungspflichtige Medikamente, die den größten Teil des Marktes ausmachen, und sogenannte Over-the-Counter-Produkte, also frei verkäufliche Arzneimittel, Kosmetik und ähnliches. Bei verschreibungspflichtigen Medikamenten hat der Online-Markt lediglich rund 1%, also nahezu nicht existent. Bei den frei verkäuflichen sieht es ein bisschen anders aus. Da schwanken die Schätzungen zwischen 16% und 20%.
Doch auch Online-Apotheken haben zu kämpfen. Das niederländische Unternehmen Doc Morris etwa schreibt unterm Strich rote Zahlen. Für Doc Morris, aber auch den deutschen Versender Shop Apotheke, die inzwischen Redcare Pharmacy heißt, beide börsennotiert, war es mit den Aktien während der Pandemie steil nach oben gegangen. Doch nach dem Corona-Boom ging es wieder abwärts. Auch weil sich die Einführung des E-Rezepts in Deutschland verzögerte, das elektronische Rezept. Online-Apotheken fühlen sich benachteiligt, wollen sogar klagen. Für sie ist das E-Rezept essentiell, sagt Jörg Funder.
Und man geht auch davon aus und kann davon ausgehen, dass der Anteil der Online-Apotheken in dem verschreibungspflichtigen Segment deutlich wachsen wird, auf bis zu 8% in diesem Jahr. Und damit sieht man eben auch, dass das, was bisher das angestammte Revier, muss man fast sagen, der lokalen Apotheken war, es dort zu Abwanderungen kommt.
Nicht nur Prozesse in den Apotheken ändern sich, zum Teil stellen sie auch ihre Regale neu auf, sagt Jörg Funder.
Also man sieht bei lokalen Apotheken zunehmend in den letzten Jahren, dass sie das Sortiment mit freiverkäuflichen Produkten, Kosmetik, Düften, Naturheilkunde deutlich ausbauen, und das aus zwei Gründen. Einerseits, um eine Beratungskompetenz letztendlich auch auszuspielen, und darüber hinaus sind die Margen insbesondere in diesen Produktkategorien deutlich höher, als sie im verschreibungspflichtigen Medikamentenbereich wären.
Anke Rüdinger vom Deutschen Apothekerverband sieht diese Tendenz nicht. Vielmehr beobachtet sie, dass sich die Apotheken wieder auf das Kerngeschäft besinnen.
Und dass wir uns eher darum bemühen, eben pharmazeutische Dienstleistungen wieder zu etablieren, die Medikationsberatung, die professionelle Blutdruckmessung und. Also ich kann mir vorstellen, dass Sie diese Tendenz vielleicht haben, wenn Sie in große Zenterapotheken gehen. Da könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass sich das für diese auch rechnet. Aber das Gros der Apotheken, die Kiezapotheken, die Landapotheken, die konzentrieren sich eigentlich eher auf unsere ureigensten Aufgaben.
Also zurück zu den Wurzeln.
Und von der Apotheke an die Tankstelle. Sprit ist die letzten Wochen wieder teurer geworden. Warum? Preistreiberei jedenfalls steckt für das Bundeskartellamt nicht dahinter. Christoph Mortes aus unserer Wirtschaftsredaktion erklärt uns das genauer.
Also zumindest beim Benzin sagt auch das Bundeskartellamt, die Preisentwicklung passt eigentlich so. Die folgt nach Abzug von Steuern und Abgaben weitgehend der Entwicklung beim Rohölpreis. Und Rohöl ist in den vergangenen Wochen und Monaten einfach teurer geworden. Das liegt unter anderem daran, dass die Angebotsländer ihre Produktion gedrosselt haben. Beim Diesel dagegen sieht es ein bisschen anders aus. Da ist der Abstand zum Rohölpreis größer geworden. Die Begründung dafür liegt laut Bundeskartellamt aber nicht bei den Tankstellen, sondern schon beim Import und in der Weiterverarbeitung. Seit dem Russland-Embargo sucht sich Deutschland neue Importwege, und da ist die Konkurrenz größer geworden, heißt vom Kartellamt. Die Raffinerien in Deutschland haben außerdem noch Kapazitätsengpässe, und so wird der Diesel schon teurer, bevor er überhaupt in der Tankstelle ankommt. Das Kartellamt will aber auch da in Zukunft genauer hinschauen, haben sie angekündigt.
Bei einer Insolvenz müssen häufig Beschäftigte gehen. Das Bundesarbeitsgericht hat jetzt solche betriebsbedingten Kündigungen im Insolvenzfall erleichtert. Für die höchsten deutschen Arbeitsrichter können sie auch dann wirksam bleiben, wenn der Betrieb, anders als erwartet, weitergeführt werden kann.
In dem Fall geklagt hatte der Mitarbeiter eines Betriebes der Stahlindustrie in Nordrhein-Westfalen. Das Unternehmen musste im März 2020 Insolvenz anmelden. Der bestellte Insolvenzverwalter schloss mit dem Betriebsrat einen Interessenausgleich mit dem Ziel, die Produktion im Frühjahr 2021 einzustellen und allen Beschäftigten zu kündigen. Dafür wurde auch eine Namensliste der betroffenen Mitarbeiter erstellt. Tatsächlich wurden aber im Februar 2021 Teile des Unternehmens verkauft und der Betrieb weitergeführt. Nach Ansicht des Klägers gab es nie die Absicht, das Unternehmen stillzulegen. Die Kündigungen seien nur auf Vorrat ausgesprochen worden und daher unwirksam. Das Bundesarbeitsgericht wies die Klage ab. Nach Angaben der höchsten deutschen Arbeitsrichter konnte der Insolvenzverwalter glaubhaft machen, dass er zum Zeitpunkt der Kündigung den Betrieb tatsächlich stilllegen wollte. Diese Absicht und die Vermutung, dass es für die Entlassungen dringende betriebliche Erfordernisse gab, reichen aus, damit die Kündigungen wirksam waren. Wolfgang Henschel aus Erfurt.
Und unser Börsenbericht startet heute in China. Die Sorgen um den dortigen Immobiliensektor nehmen zu und richten sich jetzt auch auf die Finanzbranche.
Jahrelang wuchsen in China die Wolkenkratzer in den Himmel. Der chinesische Immobiliensektor ist so gigantisch, dass er inzwischen fast ein Viertel der Wirtschaftsleistung ausmacht. Jeder fünfte Arbeiter in den Metropolen ist im Baugewerbe beschäftigt. Die gläsern strahlende Skyline-Kulisse in Chinas Megastädten, ein Symbol der Größe, die aber eins nicht wegglänzen kann. Nämlich, dass die Branche in einer ausgewachsenen Krise steckt. Die Preise für Wohnungen sinken und lassen die Branche wackeln. Und jetzt auch den chinesischen Finanzsektor. Ganz aktueller Fall: Zhongrong International Trust, ein Treuhandfonds, der bis vor kurzem noch den unbändigen Expansionsdrang der chinesischen Immobilienentwickler mitfinanzierte. Zhongrong fehlen die finanziellen Mittel, um fällige Zinszahlungen für Kredite zu leisten. Und es besteht Unsicherheit, ob sie Anleihen zurückzahlen können. Die chinesische Regierung will gegensteuern, die Notenbank auch. Ob das reicht, damit die Immobilienbranche nicht wie ein Kartenhaus aus Wolkenkratzern in sich zusammenfällt, da besteht ein hohes Maß an Skepsis. Weil dies auch die Finanzmärkte im Ausland treffen könnte, ist die Unsicherheit auch an den Börsen bei uns spürbar. Die Nachrichten aus dem Ausland haben den deutschen Aktienindex DAX heute auf ein Monatstief gedrückt. Er beendet den Handel bei 15.676 Punkten. Burchan Kim, ARD, Finanzredaktion.